Ich spiele ja in einer Band und spiele seit über 20 Jahren. Und wir sind Meister von, wir haben das schon, wie war das Ende? Jetzt haben wir ein neues Stück gehabt, das hatten wir einmal gespielt und ich dann auch. Und dann mit dem Saxophon, das dominiert da sehr. Und nach sechs Minuten Stück und kurz vor Schluss gehe ich genau in eine falsche Kurve rein, die gar nicht dran war. Die ganze Band spielt mit. Aber wir lachen dann immer für uns, das merken die Leute nicht und das merken die fast nie. Und wenn nichts geht, macht der Schlagzeuger dumm. Dann weiß jeder, jetzt ist aber Schluss, ganz egal, wo wir waren. Er hatte auch gerade sowas. Ich spreche ein Gebet mit uns. Ja? Lieber Jesus, wir wollen dir danken, dass wir dich kennen, dass wir dich gefunden haben und du uns gesucht hast und dass du uns angenommen hast. Herr, wir danken dir für ein neues Jahr. Wir sind jetzt hier und sind gesund und es geht uns gut. Das ist ein Geschenk, das haben ganz viele Menschen nicht. Wir haben es warm und so vieles ist so gut. Herr, wir bitten dich darum, dass wir ein Jahr in deiner Gegenwart haben, wo wir mit dir gehen wollen, egal was kommt, Gutes, Böses, Schwieriges oder Wunderbares. Bitten dich darum, dass du uns dein Wort öffnest, nicht, dass ich was Nettes sage, das ist das eine, aber dass du unsere Herzen ansprichst, das ist schon was ganz anderes, das liegt nicht in unserer Hand. Danke, dass dein Wort lebendig ist und dass du das genau zugesagt hast, dass du sprichst und uns berührst und erreichst durch dein Wort. Amen. So, ihr Lieben. Gott spricht sie, ich mache alles neu, ich drücke alles alleine. Das ist die Jahreslosung für dieses Jahr. Ich habe ein sogenanntes Geleitwort gelesen in der Losung. Ich bin ja so kein Losungsfan, aber ich lese sie schon gerne ab und zu. Und in dem Geleitwort standen folgende Gedanken, ich mache die kurz. Was für eine schöne Jahreslosung, sie passt am Neujahrstag zum Gefühl, noch einmal neu anfangen zu können. Sie passt immer noch an Silvester, wenn wir Belastendes aus dem vergangenen Jahr hinter uns lassen wollen. Gott erzählt hierin, wie wir jedes Jahr, jeden Tag mit ihm erleben können. Von der Schöpfungsgeschichte bis zum neuen Grünen und Blühen im Frühling. Vom Licht des täglichen Sonnenaufgangs bis zum Ostermorgen. Eine Jahreslosung voll Hoffnung, auch für unsere alte und an vielen Stellen so zerstörte Erde. Das waren nur Ausschnitte davon. Ich habe das gelesen und dachte, ja, habe ich verstanden, aber nicht so schwer zu verstehen. Aber ich dachte für mich, dieses Intro, also die Jahreslosung mit Jahresanfang, Frühling, Sonne, Neuanfang, hat mich ehrlich gesagt befremdet mit dem Gefühl, aber das passt doch wirklich gar nicht. Also, du hast schon vorgelegt, der Kontext ist wie immer wichtig, eben die Frage, wer sagt das und wann und wo und zu wem, auf was bezieht sich das alles, wo steht das? Und das lesen wir nochmal in aller Ruhe. Ich habe mir mal was erlaubt, ihr seht das unten, mir ist ja wichtig, sehr korrekt zu arbeiten. Deswegen habe ich hier immer geschrieben, Vers 1, Vers 4 und so weiter. Ich habe 12 Übersetzungen gelesen und 4 ausgewählt und da habe ich gesagt, hier nehme ich den Vers, ich habe da nichts gedreht, aber mich so entschieden, Genfer Übersetzung habe ich 1 und Vers 4 und so weiter. Das ist so ein schöner Text. Danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen. Auch das Meer gab es nicht mehr. Ich sah, wie die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkam. Sie kam wie eine schöne Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Eine gewaltige Stimme hörte ich vom Thron her rufen. Hier wird Gott mitten unter den Menschen sein. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Da muss ich noch eine Übersetzung anschieben, die habe ich nicht hier drin. Da hieß es in einer Übersetzung, ein Volk aus vielen Völkern. Auch wunderbar, da, na, schön ausgedrückt. Er wird bei ihnen wohnen, sie werden sein Volk sein. Ja, von nun an wird Gott selbst in ihrer Mitte leben. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen. Und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Denn die erste Welt mit ihrem ganzen Unheil ist für immer vergangen. Der auf dem Thron saß, sagte, sieh doch, ich mache alles neu. Das ist die Jahreslosung. Der auf dem Thron saß, sagte, siehe, ich mache alles neu. Und mich forderte er auf, schreib auf, was ich dir sage, alles ist zuverlässig und wahr. Also Gottes Geist oder wer mit Johannes, dem Jünger Jesu, da in der Offenbarung spricht, sagt, und das schreib bitte alles auf, so ist es. Und er fuhr fort, was der Johannes aufschreiben sollte. Nun ist alles erfüllt. Ich bin das Alpha und das Omega, der Ursprung und das Ziel. Wer Durst hat, dem werde ich umsonst zu trinken geben. Wasser aus der Quelle des Lebens. Das ist ein Bild von der Ewigkeit und damit ein Bild von einer ganz anderen Welt. Vers 1, danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen. Wir sind im letzten Kapitel der Bibel, in der Offenbarung, und da auch fast am Schluss, vorletztes Kapitel. Die Erde, wie wir sie kennen, auf der wir leben, ist nicht mehr da. Vorher, das mache ich ganz kurz, im Raffer waren verschiedene Plagen, das Ende des Tieres, da sage ich nichts zu, ein tausendjähriges Friedensreich, in dem Jesus regiert und der Teufel gefesselt oder gebunden ist, danach noch ein letzter Kampf und ein Weltgericht. Das alles wird vorher beschrieben und ich persönlich bin kein Fachmann für diese ganzen Auslegungen und Abläufe und Bilder, die in der Offenbarung vorgestellt sind. Und dann kommt das neue Jerusalem. An der Stelle bin ich jetzt wieder sehr einfach gestrickt in Gedanken, seit ich das lese, übersetze ich das immer für mich mit Himmel, Himmelreich, Ewigkeit. Das Leben mit Gott in der Ewigkeit, das ist meine innere Übersetzung. Und Vers 4, den wir ja seit Jahren auch immer wieder singen, Gott wird abwischen all unsere Tränen, der ist seit vielen Jahren mein Lieblingswort, nicht erst seit unser Sohn gestorben ist, das ist schon mit 18, 19 habe ich den gelesen, ich weiß noch, wie ich dich kennengelernt habe, Schatz, und wir zusammen in der Bibel uns Lieblingsverse gezeigt haben, da war ich 17, vielleicht 18, da war das schon, den habe ich so gemocht, der hat mich so berührt. Ich weiß gar nicht warum. Ja, dieser Vers beschreibt die Ewigkeit bei Gott und ist ein Teil des Himmels. Also im Leben nach diesem Leben und an der Stelle zu dieser Ewigkeit, da sagt Gott, siehe, ich mache alles neu. Und jetzt haben wir den Kontext. Ich hatte noch ein Bild gesehen, hat meine Schwester mir erzählt, mit der habe ich telefoniert. Da war eine Schmuddelwand und ein Maler hat die dann in weiß übergestrichen und drunter geschrieben, sehe ich. Und ich dachte, nee, kann man ja machen, ne? Eine olle Wand wieder anmalen, aber ist das die Jahreslosung? Also jetzt haben wir den Kontext. So, ich mache mal dunkel. Also dann stellt sich ja mir die Frage, wie ich das gerade vorgestellt habe, was kann ich denn dann damit anfangen, wenn ich heute hier und jetzt lebe? Hat das dann einen besonderen Wert? Meine Antwort zuerst mal in einem Satz und dann ausführlich, ja, ich kann was damit anfangen und es hat einen Wert. Dass ich weiß, wo ich hingehe, hat schon eine Wirkung auf dieses Leben für mich im Hier und Jetzt. Anne und ich, wir hatten vor kurzem Besuch von einer Person, niemand kennt die von euch, die mal zum Kaffee vorbeikommen wollte und wir haben uns unterhalten und das hörte überhaupt nicht auf. Das war sehr persönlich und anstrengend am Schluss, aber es war gut, es war gut. Manchmal ist ja ein gutes Gespräch hinterher, war es auch viel, aber es war gut, eben persönlich und offen und ehrlich. Und ein Thema dabei war auch die Frage und die Angst, dass die Person, die zu Besuch war, sagte, ich denke oft daran, dass der andere stirbt. Die lebt in einer Partnerschaft. Und was dann ist? Was mache ich dann? Und an uns die Frage, was macht ihr denn dann? Das war die Frage direkt an Anne und an mich. Und wie seht ihr das denn? Wie kommt ihr denn damit zurecht, ihr beide? wir haben ehrlich geantwortet. Wir denken auch öfter daran, dass irgendwann einer zuerst geht, Anne oder ich. Und auch wie es dann ist, was wir dann machen, vielleicht machen. Weil ich glaube, im Vorhinein weiß man ganz vieles gar nicht, wie man womit zurechtkommt oder eben auch schwer zurechtkommt oder nicht. Aber in dem Gespräch habe ich zwischendurch gedacht, dass wir einen Himmel und eine Ewigkeit mit Gott glauben, das ist schon, das hat einen Fund, das ist sehr wichtig. Das ist eine besondere Orientierung, bei Gott sein und bei ihm aufgehoben sein. Auch ein Wiedersehen ist ja außer Zweifel für mich. Da geht eben einer voraus. Das ist bestimmt nicht leicht, aber es gibt ein Wiedersehen, auch mit unserem Sohn. Und Jesus wird uns empfangen. Und unsere Tränen und die von allen Menschen, die da sind, das ist noch was ganz anderes. Die Tränen von allen Menschen, die da sind, die geknechtet waren und Schlimmes erlebt haben, die werden für immer abgewischt. Hat dieses Losungswort also einen Wert für heute? Ja und ob. I have a dream. Ich weiß nicht, ich habe diesen Satz von Martin Luther öfter gehört. Ich habe im Kopf wie diese Tonbandaufnahmen. Ich habe auch so einen kleinen Film dazu gesehen. Irgendein Mitschnitt aus einer Rede von ihm. Er hat das sehr oft gesagt. Es gibt einen Film, wo man denkt, das hätte er oft gesagt. Aber ich habe gehört, dass er das x-mal gesagt hat. Und an diesem, jetzt kommt was, was ich gar nicht aufgeschrieben. Die bekannteste Rede, die er hält, das ist vor dem, da waren wir mal in den USA, in Washington, glaube ich, ja, vor dem Weißen Haus oder mit so einem Monument. Und Mahalia Jackson hatte vorher was gesungen und er hat was Langes Politisches gesagt. Und dann hat sie immer gesagt, auf Englisch, Martin, sag was, erzähl uns deinen Traum. Und er hatte das schon x-mal erzählt. Und dann ist er da so eingestimmt, weil die ihm das oft gesagt hat. Gib uns ein Wort, gib uns ein Bild. Und dann hat er das wohl da auch wieder gesagt. Also ich glaube, dass es Kraft gibt, wenn man ein Bild vor Augen hat und ein Ziel, das sehr konkret ist. Eine Hoffnung, die man auch detailvoll oder klar beschreiben kann. Bei Martin Luther King war es eine gerechtere Welt zwischen schwarzen und weißen Menschen. Eine Gleichbehandlung mit gleichen Regeln, gleichen Chancen, ganz egal, wo man jetzt herkommt oder welche Hautfarbe man hat. Für so einen Traum kann man leben und kämpfen, vielleicht auch im Gefängnis sitzen und das überleben und dieses Ziel trotzdem im Augen und im Herzen vor Augen haben. Und wie viel mehr kann es Kraft geben, wenn wir nicht an einen Traum, I have a dream, sondern hier die feste Zusage und das konkrete Versprechen der Ewigkeit vor Augen haben. Für mich gibt es eine sehr interessante Erfahrung, ihr kennt die auch. Ein Wort, ein Bibelwort ist einerseits im Kontext gesprochen und da gehört es hin. Hier bei der Jahreslosung von heute zum Thema Ewigkeit. Und gleichzeitig kann es aktuell in mein Leben hineinsprechen und mich erreichen, tragen, trösten, vielleicht auch korrigieren. Ich möchte uns drei Beispiele geben, die wir alle kennen. Wir erinnern uns an alle drei. Das sind nämlich die Jahreslosungen der letzten Jahre. Prüft alles und das Gute behaltet. Ja, der Kontext da, ihr könnt euch erinnern, es war eine junge Gemeinde ohne eine Bibel in der Hand, weil die waren ein paar Jahre oder Tage oder Monate alt, weiß ich nicht, ohne Neues Testament, das gab es noch gar nicht, ohne jedes Bibel, also schriftliche Bibelwort über Jesus oder ähnliches. Also wie haben die ihren Glauben erlebt? Die konnten Geschichten erzählen, Erlebnisse. Du warst doch auch da. Du hast doch die Predigt gehört. Erzähl nochmal. Du hast gesagt, erzähl es bitte nochmal. Und ich kenne einen, der war noch mehr mit ihm zusammen. Ah, der kommt morgen und wir treffen uns morgen wieder so in etwa. Und da hinein gab es dann, die brauchten auch Prophetien, also Bilder von Gott, dass einer sagte, ich habe das vor Augen. Und da hinein sagt Paulus das, hört euch das alles an, seid dabei und wenn was komisch ist, guck weg, aber das Gute, das nimm mit. Ja, das war die Situation. Nur denke ich, was habe ich jetzt damit zu tun? Ich lebe doch nicht in der damaligen Zeit, nicht in so einer Gemeinde, ich habe doch eine Bibel. Ich habe die schon oft gelesen und Auslegungen, Predigten. Ja. Und trotzdem kann er das zu mir sprechen. Du bist ein Gott, der mich sieht. Das sagt ja Hagar, die Magd von Abraham, schwanger. Ich habe mir aufgeschrieben, schwanger gemacht worden. Ich glaube nicht, dass sie ganz viel gefragt wurde. Würdest du gerne mit mir? Da gab es eine Regel und ein Gesetz. Und wenn das mit der Frau nicht geht, dann nimmst du halt die Magd. Ja. Und der Konflikt zwischen Ehe und, wie hieß die andere, Sarah, ne? Und dieses Gemisch von weggejagt und weggegangen, vielleicht von beiden was. Und sie weiß gar nicht wohin und ist irgendwann in der Wüste und am Ende. Hat keine Perspektive und im Herzen ist das wie der Tod. Und das war's. In so einer Situation kommt sie an. Vielleicht war sie auch real kurz vorm Sterben. Ich weiß nicht, wie das in der Wüste ist. Und da berührt Gott sie, wie auch immer das passiert ist. Und sie begreift und ergreift und ist ergriffen und sagt, du bist ein Gott, der mich sieht. Schön. Gleichzeitig alles überhaupt nicht meins. Mit diesem Ganzen habe ich nichts zu tun. Ich bin keine Magd, ich bin nicht weggejagt und ich bin auch nicht kurz vorm Sterben. Und trotzdem kann ja so ein Wort in einer Krise, in einer Verzweiflung oder in einer Wüste, die ich kenne, sprechen, zu mir sprechen. Und die dritte, es sind ja alles Jahreslosungen, ich kann mich gut erinnern, ich war dabei, als hier die Predigt war. Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Diesen Satz sagt ein zutiefst erschütterter und verzweifelter Vater, der einen schwer kranken und auch von Dämonen besessenen Sohn hat, der durchdreht, der sich selber verletzt auf den Boden wirft, der sich selber ins Feuer wirft, um sich zu verbrennen. In anderen Situationen ist er ohnmächtig und kippt um und hat Schaum vor dem Mund. Und als Jesus ihn fragt, wie lange ist denn das schon? Von Geburt an. Oh, ey. Dieser Mann trifft auf Jesus, hat vielleicht irgendwas gehört, steht überhaupt nichts Näheres im Text und er setzt auf diesen Jesus und kennt den kaum. Und bei seinem Glauben und Hoffen hat er auch Zweifel. Und dann sagt er, Herr, ich glaube, aber hilf auch meinem Unglauben. Diese Aussage, ich glaube, ich will glauben, aber zweifeln tue ich auch, sogar richtig. Ey, das verstehe ich sowas von. Und wer kennt das nicht von uns? Also, Fazit, Zusammenfassung, es ist gut, den Kontext zu kennen. Wo ist das Wort geschehen? Wo kommt es her? Ah, da gehört es hin. Und gleichzeitig kann dieses Wort, vielleicht jedes Wort der Bibel, ins Hier und Jetzt sprechen und eine ganz große Kraft haben. Das haben wir gerade an diesen drei Beispielen gesehen. Und jetzt habe ich doch noch ein Aber. Jetzt kommt mein Aber. Auch wenn Bibelworte über ihren Kontext hinaus eine Kraft und Aussage haben, also Trost, Ermahnung, Begleitung, Korrektur oder eine Einsicht bei mir bewirken, wenn ich also ohne Kontext, ohne diesen Zusammenhang, einfach direkt ein Reden Gottes für meine Lebenssituation hinein erlebe, eben weil Gott und sein Wort lebendig ist, sehe ich trotzdem ein Aber. Mein Aber finde ich wichtig, damit wir theologisch nicht auf komische Wege oder ins Trudeln kommen. Und ein Satz, zum Beispiel dieser Satz zur Ewigkeit, zum Himmel, zum ewigen Leben, beschreibt nicht das Leben hier. Siehe, ich mache alles neu auf der Erde. Ich habe vor ein paar Tagen mit Anne eine Doku gesehen, so aus Langeweile bei YouTube. Die war sehr schön. Ein junger Typ hat sich in Südafrika ein Motorrad gekauft, hat den Plan, wie er an der Küste hoch ziemlich weit durch Afrika fahren wollte. Und dann hat er gesehen, oh, vergiss es, du kommst am Tag nur wenige Kilometer weit, weil das sind gar keine Wege und so weiter. Und dann hat er seine Route richtig spontan geändert. Das war schön, weil der so positiv war. Der hat nicht gesagt, boah, hier gibt es keine Tankstelle, hier ist keine Infrastruktur, ich brauche einen Hinterreifen, haben die nicht, nicht mal in der Hauptstadt, ich könnte kotzen. Der war so ein Positiver. Das war einfach schön anzusehen, wie einer in einem fremden Land ist und denkt, das ist schön, das, oh, das hat was, da habe ich noch nie gesehen. So eine Brücke, da haben ihm Leute geholfen, 8 Leute ein Motorrad durch den Fluss zu tragen, weil da eben die Straße, der musste da weiter, aber da war ein Fluss so tief und so weiter. War sehr schön zu sehen. So, betont, das wollte ich, die Stimmung. Und dann kam was anderes. Irgendwo gab es eine Gruppe, das war ein Volksstamm, die waren wohl umgesiedelt worden und er hatte davon gehört und wollte da gerne hin. Das war aber nicht leicht. Er musste das schon direkt beim Einreisen in das Land jemandem sagen und brauchte einen Guide, der ihm den Weg zeigt. Und er hatte auch nur 3 Stunden dahin zu gehen, hat dann aber gesehen, die sind fast 1,5 Stunden hingelaufen und hätten den gleichen Weg zurückgebraucht. Er hatte nur eine ganz kurze Zeit da. Ja, und dann traf er auf eine Gruppe von Menschen, wir haben mal noch ein kurzes Bild gesehen, das war nicht groß mit der Kamera gefilmt, sondern mehr fast versteckt mit einer Handkamera. Die saßen da auf dem Weg und auf der Straße rum. Das waren Menschen, die umgesiedelt worden waren. Und die hatten alle eine Missbildung, eine Fehlbindung an den Füßen. Der dicke Zeh war da und die 4 Zehen waren so wie so eine Schwimmhaut, die wir von Wassertieren kennen, so irgendwie ein irgendwas. Aber das waren nicht 4 Zehen. Das war zu sehen und das auch. Und an den Händen war das so ähnlich. Das waren nicht 5 Finger, sondern der Daumen war da und der Rest war so ein, habe ich noch nie gesehen. Das hat er nur ganz kurz gefilmt und das reichte auch. Und dann sagte der kurz, das waren vor wenigen Jahren noch 1000 Menschen, die da umgesiedelt wurden, jetzt sind es 300. Ich habe das sofort gehabt, ich dachte, manchmal könnte ich kotzen, aber da dachte ich, ich könnte weinen. Und die ließ man da einfach, im Grunde perspektivlos und mehr oder weniger verhungern. Das wussten die Leute am Zoll und die Regierung, das hat man beschlossen. Die sind komisch dahin, ist bald erledigt. Also ich dachte, schrecklich, was der Mensch mit dem Menschen macht. Das ist doch eine Hölle, die wir selber machen. Wie böse und kalt kann man sich machen und einfach weggucken und andere sterben lassen? Egal. Ich habe davon geträumt, am nächsten Morgen, wo ich wach, hatte ich das wieder vor Augen. Und dann fiel mir die Liedzeile von Siegfried Fietz ein. Der hat das Lied von guten Mächten vertont und auch Seht, man musste sie begraben, was wir vorhin gesungen haben, ist auch von ihm. Schon vor 50 Jahren hat er das gemacht. Und die Liedzeile passte zu dem Film. Und die hieß, obwohl die Erde alle Menschen nähren kann, bekommt nur der sein Brot, der es bezahlen kann. Boah. Also, diese Erde, diese Welt ist eine gefallene Welt. Und das Wort aus der Jahreslosung beschreibt die Ewigkeit. Und meines Erachtens wäre es ein Irrglaube oder falsch, wenn ich dieses Bibelwort sehe, ich mache alles neu, auf meine kleine oder unsere größere Welt anwenden würde. Vielleicht mit der Begründung, ich nehme dieses Wort jetzt in Anspruch, ich glaube das zu dem Thema, was mich gerade beschäftigt. Ich denke, nein, auch wenn ich das tue, das Leben hier und mein Leben hier ist kein Paradies und hier wird auch nicht alles neu. Manche sagen, diese Welt wird vom Satan regiert. Wie ist der Titel von ihm? Ein hässlicher. Du weißt das sofort. Vom Satan. Wie wird er genannt? Hm? Der Fürst hatte ich. Ich dachte, Rainer weiß das sofort. Weißt du ja auch. Aber also, diese Welt wird vom Satan regiert, Fürst dieser Welt. Was ist das für ein komischer Begriff? Und da gibt es Bibelstellen zu, mehr als eine, zu diesem Thema. Zum Beispiel 1. Petrus 5, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen könnte. Ich denke öfter und will mich auch dahin orientieren, obwohl mir das mit dem Teufel sehr klar ist und ich das vor Augen habe. Ich will mich dahin orientieren, dass es doch auch Gottes Welt ist, dass er der Schöpfer ist und er der Herr, auch in dieser Welt, in dieser meiner Welt. Dass er hier ist bei mir, mich lenkt, leitet, tröstet, begleitet. Und bitte auch meine Kinder. Also, ob man mehr das eine sieht, nämlich Satan regiert diese Welt, oder den anderen Schwerpunkt, es ist doch Gottes Welt und Gottes Schöpfung und er ist doch hier der Herr, oder? Ja, man kann beides bestimmt sehen. Eins steht fest, diese Welt ist eine gefallene Welt, das sagt die Bibel schon eindeutig, und es ist kein Paradies. Das gab es mal, aber seit der Vertreibung aus dem Paradies ist das hier keines mehr. Und diese Erde wird auch keines mehr. jetzt wiederhole ich mich kurz, falsch ausgelegt wäre für mich also dieses Jahreslosungswort, wenn ich behaupte, dass hier alles neu wird. Warum? Na, weil Gott ja sagt, sieh, ich mache alles neu und ich kann doch das Wort jetzt für mich nehmen. Ihr habt verstanden, was ich meine. Nochmal ein flaches Beispiel dazu, vielleicht ein bisschen bescheuert, habe ich vor Jahren von irgendeinem Prediger gehört und der sagte, das kannst du eben nicht machen. Und dann hat er so die Bibel genommen, Herr, gib mir ein Wort. Und dann hat er geguckt und dann hatte er ein anderes Beispiel. Ich habe mir ein anderes ausgesucht. Und dann liest man 2. Samuel. David schickte Boten und ließ sie holen. Wie ließ sie holen? Guckt weiter. Ach, die Nachbarin, mit der er dann, ach du Schreck, ja die Geschichte. Herr, gib mir noch ein Wort. Neues Testament. Und dann, so gehe hin und tue desgleichen. Also, dass man so nicht die Bibel lesen kann. Gott spricht zu mir. Das war der barmherzige Samariter. Gehe hin und tue desgleichen. Das ist uns klar. So die Bibel zu lesen, das wäre genauso falsch, das werde ich ein bisschen ernster, als wenn ich zur Ewigkeit sagen würde, dass da der Teufel umhergeht und wie ein brüllender Löwe guckt, wen er erwischen kann. Nein, das tut er nicht, auch wenn das in der Bibel steht. Verstanden, ne? Da eben nicht. So, ich möchte uns ein Lied vorlesen, das kommt jetzt. Von Manfred Siebald, auch 50 Jahre alt. Mir gefällt das so gut im Text. Noch haben wir sie nicht gesehen. Noch warten wir darauf. Noch nehmen wir für unsere Hoffnung Spott und Hohn in Kauf. Und wissen doch, es kommt ein Tag, da hört das Warten auf. Denn gerade dann, wenn jedermann das nicht für möglich hält, dann werden wir sie sehen. Gottes neue Welt. Dort wird es sein, wo keiner mehr den anderen vergisst, wo nicht mehr auf verbranntes Land das Blut von Kindern fließt, wo keiner mehr nach Frieden schreit, weil endlich Friede ist, weil nicht mehr unser Wille, sondern Gottes Liebe zählt, in seiner Gegenwart, in Gottes neuer Welt. Dann, kennen wir das Wann, Warum, wie lange und woher. Dann quälen 1000 ungelöste Fragen uns nicht mehr. Denn unsere letzte Antwort ist uns Christus, unser Herr, der uns und unsere Dunkelheit mit seinem Licht erhellt, der unsere Sonne ist in Gottes neuer Welt. Noch warten wir darauf, noch haben wir sie nicht gesehen. Noch haben wir in dieser Welt ein Leben zu bestehen. Schon heute soll in unserem Leben Gottes Wort geschehen, denn so nah sich ein jeder hier an Gottes Worte hält, genauso nahe ist er Gottes neuer Welt. So, der zweite Teil ist kürzer. Hast du was an? Glaube ich nicht. Hört ihr was? Hast du auch die Aufnahme wieder? Hast du durchlaufen lassen, gut. Der zweite Teil, kürzer. 2 Drittel waren und jetzt kommt das letzte Drittel. Gott spricht, sieh, ich mache alles neu. Jetzt möchte ich uns noch Worte vorstellen zum Thema alles neu. Wir sehen uns mal einen Vers an, aber den gleich 4-mal. Ach, hast du schon hingestellt, auch gut. Ist okay. So, diesen Vers möchte ich 4-mal vorstellen. Darum, ich muss das gleich erklären, ich habe das immer, ihr seht das hier so fett, ne? Ist, in, ist und ist. Das hat nicht Luther so geschrieben. Ich habe zur Konfirmation eine Bibel gekriegt und als ich mich bekehrt habe, 3 Jahre später, dann war die meine Bibel. Und da habe ich immer wie ein Wilder reingeschrieben, angemalt und kleine Predigten schon am Rand geschrieben, so oder Gedanken. Und da habe ich das so, ich lese das jetzt auch so vor, so habe ich das dann unterstrichen und eingekreist. Darum ist jemand in Christus, nicht irgendwie in der Nähe von, sondern in Christus. So ist er, das ist jetzt, das hat mich erreicht. So ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Das war die Luther-Übersetzung von 1937, die wurde heute anders gemacht. So weit. Eine zweite. Vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine Neuschöpfung. Das Alte ist vergangen. Etwas ganz Neues hat begonnen. Bei Luther ist es die Kreatur, ein alter Begriff, und hier jetzt die Neuschöpfung. Ah ja, schön. Und hier, etwas ganz Neues hat begonnen. Also hier wird vielleicht so ein Prozess betont. Das heißt, es fängt an, es hat begonnen und es geht weiter. Eine dritte Übersetzung vom gleichen Vers. Das bedeutet aber, wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe, denn sein altes Leben ist vorbei. Ein neues Leben hat begonnen. Also Luther sagt die Kreatur, die Genfer Übersetzung sagt die neue Schöpfung und hier heißt es, dass der ist ein neuer Mensch, auch sehr gut und verständlich. Nochmal die Volksbibel, ich fange an, die zu lesen. Manchmal ist sie völlig bescheuert und manchmal finde ich die gut. Wenn jemand mit Jesus, das ist eine Übertragung, das ist nicht, die ist nicht wörtlich, aber die hat was. Wenn jemand mit Jesus Christus ein neues Leben angefangen hat, dann geht wirklich was total Neues los. Der ganze alte Schrott ist weg. Es hat ein neues Leben angefangen. Im Inhalt trifft es das auch. Ist jemand in Christus, ist er eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, sieh, es ist alles neu geworden oder Neues ist geworden. Das ist übrigens 10:2 ausgegangen, ich habe 12 Übersetzungen mir angeguckt und die meisten beschreiben diesen Prozess und nicht, es ist alles, sondern dass da es Neues hat angefangen. Ich denke, es ist kein Übersetzungsfehler bei Luther, vielleicht kam das zutiefst auf seinem Herzen, dass er auf dem Hintergrund seines Lebens, als er suchend und ringend und verzweifelt versuchte, mit Gott so recht zu kommen und immer wusste, ich schaffe das nicht, und dann auf einmal die Gnade begriffen hat, da hat er alles verstanden und das Alte war alles für die Tonne. Das war alles neu geworden. So verstehe ich das, dass er das so betont. Alles ist neu geworden. Ich erachte alles andere als Kot. Kot ist ja ein anderes Wort für unser deutsches Hauptwort, was von scheußlich kommt. Luther hat von dem Kot gesprochen. Ich bin jetzt bei einem anderen Bibelwort, das schlage ich gleich an, das stelle ich gleich vor. Ich erachte alles andere als Kot im Vergleich zu heute, sagt Paulus auch, nicht nur Luther. Und das war für den Paulus auch so. Alles andere war doch Kot und vergiss es, nutzlos Dreck und noch viel schlimmer als Dreck. Er, Saulus, als der gesetzlichste von den Gesetzlichen, der religiöseste Eiferer mit Schaum vor dem Mund, der glühende Kämpfer für seine Sicht und die Wahrung dessen, was er für richtig hielt. Die Schriften und die Gesetze des Herrn, die hatte der sehr vor Augen damals aus seiner Sicht. Und dadurch wird der gleiche Kerl ein Mörder, ein Verfolger und verantwortlich für eine Christenverfolgung, die losgeht. Wie schrecklich. Das erinnert mich an IS-Fanatiker, die im Namen ihres Herrn andere Menschen töten. So war das Leben des Saulus. Und ein anderer hat eine ganz andere Lebenserfahrung. Von mir aus jetzt ein bisschen, es steht nicht wörtlich, aber ich fantasiere mal, von mir aus ein Zöllner, der war vielleicht immer gerne mitten im Leben und hatte Freunde und Spaß und Feier. Eine frohe Natur auch ohne Gott. Oder irgendein anderer, von mir aus eine Frau, eine gute, freundliche, eine reiche und erfolgreiche, handelte mit Stoffen und Purpur, freundlich und ausgewogen und nicht schwach und nicht emotional verloren oder in tiefen Abwägen und auch nicht verzweifelt. Und der eine hat Gott und Jesus gefunden und der andere und die andere auch. Wie toll. Jetzt kommt der Text, den ich meinte. Jesus Christus, meinen Herrn zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Seinetwegen habe ich allem, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll. Denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Also hier ist jetzt das Bibelwort, von dem ich gesprochen habe. Paulus sagt das im Brief an die Gemeinde in Philippi. Was bei Luther Kot war, hier ist es nichts anderes als Müll, Neue Genfer, ist auch gut. Hier spricht Paulus von seinem früheren Leben ohne Jesus und dann von dem Leben mit Jesus. So oder so ähnlich hätte es vielleicht auch der reiche Zachäus sagen können, mit ordentlich Geld in der Tasche, der dann finanziell vielleicht eher arm wurde, ziemlich arm, vierfach zurückgegeben, ist mal eine Hausnummer, aber im Herzen überreich beschenkt wurde, als er Jesus kennengelernt hat. Oder die Purpurfrau mit ihrem tollen Geschäft, Lydia hieß die, ne? Richtig? Also die meinte ich, siehe, es ist alles neu geworden im Leben dieser Menschen, könnte man sagen. Siehe, ich mache alles Neues, das Thema von heute. In der Ewigkeit angelegt und da wird es auch vollkommen sein, genau so. Und jetzt ist auch schon vieles neu und wirklich anders, ganz anders als früher. Bei Jesus habe ich eine vielleicht passende Beobachtung gemacht, die finde ich wichtig dazu. Jesus spricht immer wieder vom Himmelreich und er meint meines Erachtens zweierlei damit. Das Himmelreich kommt in der Ewigkeit. Die Frage, wer, wann, wo, es ist wichtig und deswegen ist Jesus da. Damit man sein Leben klar macht zum Thema Ewigkeit und Himmelreich. Wo wirst du dein Leben nach dem Tod verbringen? Und gleichzeitig sagt er auch immer, das Himmelreich ist schon mitten unter euch, im Hier und Jetzt. Dieses Doppelte sagt er ziemlich oft. Achtet mal drauf, wenn ihr auf Jesus Worte mit dem Himmelwort, mit dem Wort Himmelreich, wenn du das hörst, ob es auf die Ewigkeit bezogen ist oder im Hier und Jetzt schon stattfindet oder beides. Sehr viele Gleichnisse fangen genau mit den Worten an. Das Himmelreich ist wie ein Weizenkorn, jetzt hier, das wächst. Ist wie ein Senfkorn, ist wie ein Sauerteig, der aufgeht. Ist wie ein Schatz im Acker, den du hier findest. Also für mich ist oft beides, wie Jesus es vorstellt. So verstehe ich das wenigstens, dass beides da ist. So ist es ja auch heute für uns bei dem Gedanken an den bekanntesten Bibelvers, Johannes 3,16, ewiges Leben. Wer den Sohn hat, der hat das ewige Leben, hier und jetzt. Ich bin Christ. Warum? Was ist denn da wichtig? Du, ich habe ewiges Leben. Der sagt, ja, weil wenn ich mal sterbe und dann, du bist ja erst 30 Jahre alt. Ja, aber wenn ich, man weiß ja nicht. Nee, es war doch immer unsere Erlebnis und Erfahrung, seit ich Jesus gefunden habe. Weißt du, was das ist? Ich habe ewiges Leben. Dann bin ich beim, habe ich gefunden, ist hier angekommen. Hier und hier und hier. Und ich habe ewiges Leben im Hier und Jetzt. Wer den Sohn hat, der hat das ewige Leben hier und jetzt. Und gleichzeitig natürlich darüber hinaus. Wer Jesus findet, hat damit das ewige Leben jetzt und wird im ewigen Leben sein. Eben nicht hier, sondern nach unserem Tod. Ich mache alles neu ist meines Erachtens ein Ewigkeitswort. Und gleichzeitig hat es schon Anteile und Möglichkeiten, hier in unserem Leben zur Wirkung zu kommen. So wäre meine... Guck mal, das gefällt dir. Ja, so ist mein persönliches Fazit. Jetzt möchte ich zum Schluss von einem Film erzählen. Ulrich Pazzani war, als wir uns bekehrt haben, wichtiger Pastor. Der war 14 Jahre älter als ich, also etwa 5 Jahre älter als Helmut. Ein kleiner Spaß. Für uns war er ein erwachsener Mann und ein Pfarrer. Aber ich habe jetzt erst kapiert durch den Film, dann habe ich gerechnet, als der Pastor war in der Kirchengemeinde, wo wir sonntags oft mit dem Moped hingefahren sind in Essen. Das fing morgens um 8:30 an und die Hütte war rammelvoll. Das war schon toll, der war ein gesegneter Mann. Der wurde ja später, Billy Graham hat ihm gesagt, nimm du die Fackel, mach das weiter. Das erzählt er auch in seinem, das war ein ganzer Film über ihn, sein Leben, seine Geschichte. Und er sagte zuerst, ja, das sind die Amerikaner, das hat der Billy nur so, so sind die Amis, ne? Die sagen das immer. Und dann sagt, und dann hat ihn das erreicht und Leute haben gesagt, bitte mache das. Und er ist Evangelist sein Leben lang gewesen. Also sehr beeindruckend. Inzwischen ist er 85 Jahre alt und die Journalistin hat ihn dann gefragt, die waren auch unterwegs, er mit seiner Frau, die wurde vorgestellt, waren St. Peter-Ording, waren am Strand und saßen da auf einer Bank. Und dann fragte die Journalistin ihn mit Blick auf sein Alter zum Sterben und wie sie damit umgehen. Dann kriegte der Mann so ein bisschen Wasser in den Augen und berührte seine Frau und sagte zuerst, das wird schwer sein, wenn einer geht. Und das war so richtig von Herzen, das konntest du merken. Und dann sagte er, ja, der war ja ein Mann, der viel mit kirchlichen Liedern und so groß geworden war. Und er sagte, das hat er auswendig gesagt, das fand ich so gut. Und sagte, das ist ein Lied, was ihn oft bewegt und was er im Herzen hat. Ein Tag, der sagt dem anderen, mein Leben ist ein Wandern zur großen Ewigkeit. O Ewigkeit, so schöne, mein Herz an dich gewöhne. Mein Heim ist nicht in dieser Zeit. Hat mich sehr erreicht. Das ist von 1700, schieß mich tot, Gerhard Terstegen. Soweit.